Es ist wieder Medizin-Talk-Zeit, der letzte in diesem Jahr. Ich bin Christoph Grabner. Einen schönen Donnerstagabend. Zum Jahresabschluss haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht. Es geht um unser Herz und welche Faktoren es stressen können. Unser Herz hat ja die Aufgabe, mit etwa 100.000 Schlägen pro Tag 7.000 Liter Blut durch unser Gefäßsystem zu pumpen. So werden Organe und Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Gefährlich wird's dann, wenn Herz und Gefäße hohem Stress ausgesetzt sind. Das kann dann zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen und Nierenversagen führen. Meine Gäste heute sind der Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein und an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Professor Dr. Werner Mooshage, und der Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein, Dr. Alexander Galland. Herr Professor Mooshage, das Thema der heutigen Sendung lautet ja Herz unter Stress. Durch was wird unser Herz denn gestresst?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ein Herz ist an sich ja ein Hochleistungsmotor, wenn Sie so wollen. Also ein Herz leistet wahnsinnig viel an oder bringt wahnsinnig viel an Leistung. Es haben schlaue Leute mal ausgerechnet, dass so ein Herz am Tag 7000 Liter pumpen muss. Das, wenn man sich vorstellt, man hat im Keller so einen alten Öltank noch mit 3000 oder 5000 oder 8000 Liter. 7000 Liter am Tag zu pumpen ist eine ganze Menge. Und das Herz pumpt ja nicht nur einen Tag, sondern das pumpt es jeden Tag, das ganze Jahr und viele, viele Jahre. Und es funktioniert eigentlich nicht ganz gut. Und diese Leistung, die ist es fürs Herz überhaupt kein Stress. Das macht es völlig problemlos. Und selbst wenn Sie im Herz noch mehr abverlangen, wenn Sie also erwarten, dass das Herz jetzt eine sportliche Betätigung mitmacht, wenn es also noch mehr Blut pumpen muss, kein Problem. Problem sind ganz andere Faktoren. Problem sind Faktoren, und die setzen das Herz dann unter Stress, die das Herz schädigen. Und dazu gibt es die klassischen Risikofaktoren. Das ist der hohe Blutdruck, das ist das Rauchen, das sind die hohen Blutfette und das ist der Zucker. Und in den letzten Jahrzehnten hat man eigentlich gemerkt, dass da so noch ein zusätzlicher Faktor kommt, also dieser psychosoziale Stress. Und das sind die Faktoren, die dem Herz dann wirklich zusetzen. Also die machen dem Herz dann wirklich Stress. Und das ist aber negativer Stress dann.
Sie haben jetzt Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin angesprochen. Wieso ist es denn so? Was bereitet denn dem Herz da so große Probleme?
Ja, letztlich werden durch diese Faktoren die Gefäße geschädigt. Das ist so das Hauptproblem. Also alle diese Faktoren, die wir gerade angesprochen haben, der hohe Blutdruck, die hohen Blutfette, die Zuckerkrankheit und das Rauchen führt zu einer Schädigung der Gefäße. Das heißt, die Gefäßwand selber wird geschädigt, einerseits mechanisch, andererseits durch Einlagerung von Stoffen wie Fetten in die Gefäßwand, was dann letztlich zu einer Entzündung führt. Und dieser ganze Prozess, den man als Arteriosklerose bezeichnet, führt dazu, dass sich so kleine Plaques, also so Krusten in den Gefäßen bilden. Und zwar einerseits in den größeren Gefäßen, da kann man es auch sehen, aber andererseits auch in den ganz kleinen Gefäßen. Und damit kommt es zu einer Schädigung von praktisch allen Organen. Auch des Herzens, aber nicht nur des Herzens. Also jetzt zum Beispiel, diese Faktoren können dazu führen, dass es zum Schlaganfall kommt oder zu einer Schädigung der Niere, Niereninsuffizienz bis hin zur Dialysepflichtigkeit, also dass die Nierenfunktion ersetzt werden muss von außen. Im Prinzip sind alle Organe oder können alle Organe da betroffen sein, aber halt auch das Herz, und das Herz ist halt das zentrale Organ.
Sprechen wir mal über die einzelnen Risikofaktoren. Den Begriff Bluthochdruck kennt ja jeder eigentlich. Was ist es aber genau?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, weil was ein normaler Blutdruck ist, das ist ja erstmal, das steht ja nirgends geschrieben. Das muss man erstmal rauskriegen, und das hat viele, viele Jahrzehnte eigentlich gedauert, bis einem klar war oder bis die Wissenschaftler rausgefunden haben, welcher Blutdruck nicht schädlich ist für Gefäße bzw. für die Organe. Und man geht davon aus, dass ein Blutdruck von 140 zu 90 so die oberste Grenze darstellt für einen Wert, der nicht schädlich ist. Man geht andererseits davon aus, dass ein Wert von 120 zu 80 ein normaler Blutdruck ist. Und damit haben wir eine gewisse Grauzone für einen oberen Wert von 120 bis 140, wo man sagt, das geht schon noch. Bei sehr alten Patienten kann man vielleicht sogar noch ein bisschen großzügiger sein, aber grundsätzlich gilt als obere Grenze der Wert von 140.
Sie haben jetzt 140, 90, 120, 40 angesprochen oder diese Zahlen genannt. Was handelt es sich dabei?
Ja, das sind die Werte, wie Sie bei einer normalen Blutdruckmessung, also mit einer Manschette am Oberarm, diese aufpumpen, das heißt das Gefäß zusammendrücken, und dann hört man bestimmte Töne und der obere Blutdruck ist also der Blutdruck, den das Herz aufbringen muss oder den das Herz aufbringt, wenn es pumpt. Und der untere, das ist diese 140, von der wir gerade gesprochen haben. Und der untere Blutdruckwert, das ist der Wert, der in den Gefäßen stehen bleibt, wenn die Klappen am Herz bereits geschlossen sind. Das heißt, da bleibt natürlich noch ein Blutdruck vorhanden, weil die Durchblutung des Gehirns und der Organe ja weitergehen muss, wenn das Herz gerade nicht pumpt, also in der Zwischenzeit. Und das ist der untere Blutdruckwert. Und dieser untere Blutdruckwert, der spielt vor allem bei jüngeren Patienten eine Rolle. Bei älteren Patienten sind die Gefäße meistens schon so verkalkt und nicht mehr so elastisch, dass dieser untere Wert meistens eher niedrig liegt. Das ist aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen, das ist nur ein Zeichen, dass die Gefäße nicht mehr so elastisch sind. Aber deswegen spielt gerade bei älteren Patienten vor allem der obere Blutdruckwert, also diese 140 als Grenze, eine Rolle.
Normalerweise denkt man sich ja, wenn man einen hohen Blutdruck hat, dann ist es ja eigentlich gut, dann wird Blut mit Power durch den Körper gepumpt. Wieso ist aber Bluthochdruck so schlecht?
Ja, Sie haben ganz recht. Eigentlich ist es erstmal was Gutes, da wird ein Haufen Blut gepumpt und deswegen merkt man das auch gar nicht, zumindest nicht als negativ. Ein hohen Blutdruck wird in der Regel, wenn er nicht sehr hoch ist und es dann zu irgendwelchen Schädigungen kommt, dass zum Beispiel sich Flüssigkeit in der Lunge ablagert oder ein Schlaganfall auftritt, aber solange das alles nicht passiert, merkt man in der Regel einen hohen Blutdruck gar nicht, sondern fühlt sich eigentlich ganz wohl dabei. Und das ist genau das Problem. Trotzdem weiß man, dass dieser hohe Blutdruck die Gefäßwand schädigt. Man kann das sich relativ mechanisch vorstellen. Da ist einfach ein hoher Druck ständig auf die Gefäße. Das macht immer tak, 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 tak. Und dadurch kommt es zu kleinen Einrissen an den Gefäßen und es werden sowohl die großen wie die ganz kleinen Gefäße dadurch geschädigt.
Und das wiederum kann dann Herzerkrankungen auslösen.
Ja, das kann zunächst mal Gefäßerkrankungen auslösen, aber nachdem das Herz ja auch von der Gefäßversorgung abhängig ist, kann es letztlich dann auch zum Herzinfarkt alleine führen oder zum Schlaganfall alleine führen. Der Schlaganfall ist sogar für einen hohen Blutdruck eher das Typischere. Aber die Kombination dann mit anderen Faktoren, also mit Zuckerkrankheit oder mit hohen Blutfetten, die führt dann zu einer allgemeinen Gefäßschädigung. Und zwar nicht so, dass jeder Faktor alleine dann einfach zusammengezählt wird und man sagt, naja, eins und eins ist zwei und noch eins ist dann drei, sondern das potenziert sich dann. Das heißt, je mehr von diesen Faktoren da sind, desto wesentlich höher ist dann das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Woher kommt hoher Blutdruck?
Ja, auch das ist eine furchtbar schwierige Frage. Es gibt viele, viele Faktoren, die so einen Blutdruck erhöhen können. Einerseits ist es möglicherweise oder teilweise sicher eine erbliche Anlage. Ist in der Familie immer schon der Blutdruck in irgendeiner Form ein bisschen höher? In anderen Familien nicht. Aber es gibt natürlich auch externe Faktoren, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise Alkoholgenuss erhöht den Blutdruck. Die häufigste Ursache für einen hohen Blutdruck ist allerdings die, wenn man sich körperlich nicht belastet und Übergewicht hat. Das heißt, der viel zu Hause vorm Fernseher sitzt und übergewichtig ist und sein Bier trinkt und sich richtig angenehm ernährt, wenn Sie so wollen, der ist vor allem gefährdet, einen hohen Blutdruck zu entwickeln. Aber nicht nur einen hohen Blutdruck, sondern auch die anderen Faktoren. Diese Faktoren gehören immer so ein bisschen zusammen. Ich versuche das ja schon so ein bisschen darzustellen. Das heißt, der einen hohen Blutdruck hat, der neigt in der Regel auch zu einer Zuckerkrankheit. Und ganz häufig haben diese Patienten dann halt auch einen hohen Cholesterinwert oder einen hohen Blutfettwert.
Wenn man jetzt zu diesen Risikogruppen gehört, sollte man dann regelmäßig auch zum Arzt gehen und sich seinen Blutdruck überprüfen lassen? Oder was raten Sie so jemandem?
Ja, also wenn man zu diesen Risikogruppen gehört, dann sollte zumindest mal ein Gespräch mit dem Hausarzt stattfinden und der Hausarzt ist kompetent genug, dann zu entscheiden, welche Blutwerte mal bestimmt werden sollten. Diese Blutwerte sollten natürlich nicht ständig bestimmt werden, sondern die sollte man einmal erst bestimmen, dann ein gewisses Risikoprofil damit erstellen. Und der Hausarzt wird natürlich da auch den Blutdruck einmal messen. Aber Sie wissen auch, eine einmalige Messung beim Hausarzt, da können zum Teil ganz fürchterliche Werte rauskommen. Man ist da aufgeregt, das geht ja jedem so. Wer geht schon gern zum Arzt? Und wenn man das vorher noch nicht gemacht hat und dann wird der Blutdruck mal gemessen und dann ist er möglicherweise furchtbar hoch. Und das ist aber gar nicht die Realität. Das heißt, unter anderen Bedingungen mag der Blutdruck viel niedriger sein. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten rauszukriegen, ob der Blutdruck wirklich hoch ist oder ob es so ein Weißkitteleffekt war. Und die Möglichkeiten sind einerseits die, dass der Patient den Blutdruck selber misst. Dazu braucht er natürlich ein Blutdruckmessgerät und er muss genau eingewiesen sein, wie er das Ganze zu bedienen hat. Und dann sollte man den Blutdruck nicht immer zur gleichen Zeit, sondern zu unterschiedlichen Tageszeiten mal messen und diese Werte notieren, aufschreiben. Bloß nicht verrückt machen lassen. Also nicht jeden Tag 100 Mal Blutdruck messen und ganz nervös sein, wenn der Blutdruck mal ein bisschen höher ist, sondern ab und zu mal messen, aber halt mal vormittags, mal nachmittags, mal mittags, mal am Abend, dann wieder vormittags und die Werte schön aufschreiben. Und dann kriegt man relativ einfach eine Übersicht, ob der Blutdruck häufig diese 140 als Grenzwert überschreitet oder ob der Blutdruck im normalen Bereich liegt. Es gibt noch eine medizinische Methode, die das Ganze auch macht. Das heißt, wenn der Patient vielleicht nicht in der Lage ist, den Blutdruck regelmäßig zu messen oder sich nicht sicher ist, ob er es auch richtig misst, dann gibt es so automatische Blutdruckmessgeräte. Die werden angelegt wie ein normales Blutdruckmessgerät, aber da hängt so ein kleines Kästchen dran mit einer Elektronik. Und diese Kästchen messen über 24 Stunden. Regelmäßig zu bestimmten Abständen, also in der Regel so ein Abstand von einer halben Stunde, messen die den Blutdruck, schreiben den auf ins Gerät rein, also wird digital gespeichert und das kann hinterher abgerufen werden und man kriegt dann ein richtig schönes Tagesprofil vom Blutdruck. Man sieht, wie der Blutdruck am Tag ist. In der Nacht fällt der Blutdruck in der Regel ab. Auch das ist ein Vorteil von diesen 24-Stunden Langzeit-Blutdruckmessgeräten, dass man den Blutdruck halt auch nachts messen kann. Weil kein Mensch wird sich den Wecker stellen und nachts den Blutdruck zu messen. Die Geräte können das automatisch. Ist nicht furchtbar angenehm, weil wenn sich nachts alle halbe Stunde so ein Gerät aufpumpt, wird man natürlich wach davon und kann dann vielleicht nicht ganz so gut schlafen. Aber immerhin kriegt man dann auch nachts ein Profil, sieht, ob der Blutdruck zurückgeht. Und das hat noch eine ganz andere wesentliche Information. Sie haben mich vorhin gefragt, was denn die Ursache sein kann für so einen hohen Blutdruck. In der Regel findet man keinen richtigen Blutdruck, das ist keine richtige Ursache. Das ist wie, wenn Sie die Heizung ein bisschen höher stellen, dann ist der Blutdruck halt ein bisschen höher, erblich bedingt oder so ein paar zusätzliche Faktoren. Es gibt aber in seltenen Fällen tatsächlich mal die Situation, dass eine Hormonstörung dahinter steckt. Und das Klassische oder das Typische für eine Hormonstörung ist, dass der Blutdruck nachts eben nicht runtergeht, sondern oben bleibt. Und das kann Hinweis sein und eventuell kann man dann bei solchen Patienten ganz gezielt nach einer Hormonstörung suchen. Noch eine gar nicht so ganz seltene Ursache für einen hohen Blutdruck ist dieses sogenannte Schlafapnoe-Syndrom. Ich weiß nicht, wie weit das draußen bekannt ist, aber ich glaube, es steht inzwischen ja auch in allen möglichen Illustrierten. Das sind die Patienten in der Regel übergewichtig, die nachts zwar meinen, gut zu schlafen, aber wenn man das Ganze ein bisschen genauer beobachtet, dann merkt man, dass denen nachts die Zunge nach hinten fällt, dass sie das Schnarchen anfangen und dass es dann zu kurzen Atemaussetzern kommt. Und dann erschrickt der Patient innerlich, wacht auf, schreckt auf, und dann geht das Ganze wieder von vorne los, dann schläft er wieder ein. Dadurch werden die Tiefschlafphasen reduziert und es werden ganz viele so Stresshormone nachts ausgeschüttet, die dann letztlich dazu führen, dass der Patient sich am Tag zwar sehr müde fühlt, aber voller Stresshormone ist und dadurch auch der Blutdruck entsprechend hoch ist tagsüber durch so ein Schlafapnoe-Syndrom. Also auch daran sollte man denken.
Wenn jetzt ein Patient zum Arzt geht und da wird ein hoher Blutdruck oder ein zu hoher Blutdruck festgestellt, was wird dann gemacht? Wie wird so ein Patient behandelt?
Der wichtigste Punkt ist erstmal Allgemeinmaßnahmen. Das heißt, man kann viele Blutdruckwerte allein dadurch behandeln, dass der Patient Gewicht abnimmt, sich körperlich viel mehr belastet als vorher und zwar regelmäßig belastet. Man muss kein Krafttraining machen, das ist sogar genau das eigentlich das Falsche, weil durch ein Krafttraining steigt der Blutdruck zumindest im Rahmen des Trainings erst recht an, sondern er soll so einen Ausdauersport oder eine Ausdauertätigkeit machen. Oft reicht schon, wenn er jeden Abend vorm Schlafengehen, also 5, 6, 7 Mal die Woche, einen längeren Spaziergang macht. Ist wunderbar. Man kann das Ganze natürlich dann entsprechend auch noch steigern. Man kann joggen, man kann schwimmen, man kann Fahrrad fahren. Man soll sich regelmäßig bewegen. Nicht dann einmal im Monat 2 Stunden oder 3 Stunden, sondern eben regelmäßig und klein anfangen und langsam steigern. Und das führt dazu, dass unter Belastung der Blutdruck natürlich erstmal ansteigt, aber hinterher dann richtig ordentlich abfällt und in der Regel hinterher deutlich niedriger ist als vorher. Und zudem kann man damit natürlich eine gewisse Gewichtsreduktion erreichen. Und das sind erstmal die einfache Maßnahmen. Das geht natürlich nicht, wenn der Blutdruck schon von Haus aus extrem hoch ist. Da wird in der Regel nicht mehr übrig bleiben, als mit Medikamenten zusätzlich zu behandeln. Aber diese Allgemeinmaßnahmen stellen immer die Basis dar, um einen hohen Blutdruck, eine Zuckerkrankheit oder auch einen Cholesterinwert zu behandeln.
Stichwort Zuckerkrankheit, Diabetes. Ich habe gelesen, über 1 Million Deutsche haben Diabetes und wissen das gar nicht. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist so. Wobei die Definition Diabetes natürlich letztlich auch die Vorstufen oder die Stufen beinhaltet, wo der Zucker noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist, denen sie auch gar nicht so ganz leicht auf die Schliche kommen können. Da müssen sie tatsächlich öfter mal einen Blutzuckerwert bestimmen und der ist dann immer so ein bisschen an der Grenze. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, sowas genauer rauszubekommen. Es gibt so standardisierte Belastungstests mit Zuckersirup. Das ist eine ganz definierte Menge von Zuckersirup, die Sie dann trinken müssen. Und dann wird der Blutzucker nach 1 Stunde, nach 2 Stunden bestimmt. Und wenn der Wert einen bestimmten Wert überschreitet, dann spricht es dafür, dass das Insulin entweder nicht ausreicht oder zumindest nicht ausreicht, um den Blutzucker ordentlich zu senken. Das ist die Möglichkeit, dem auf die Schliche zu kommen. Und es gibt auch die Möglichkeit, so Blutzucker-Langzeitwerte zu bestimmen. Das ist dieser HbA1c-Wert. Und wenn dieser Wert einen bestimmten Wert überschreitet, dann kann man auch davon ausgehen, dass zumindest eine ganz wesentliche Anlage zum Diabetes schon da ist, was dann auch zu einer Schädigung der Gefäße schon führen kann in diesem frühen Stadium. Und auch dann kommen beim Zucker wie beim Hochdruck die gleichen Basismaßnahmen im Prinzip zum Tragen. Also so ein Patient sollte versuchen, Gewicht zu reduzieren, sollte versuchen, sich regelmäßig zu bewegen. Und oft kann man gerade in diesem Graubereich oder in diesem Anfangsbereich vom Diabetes dann noch erreichen, dass der Patient entweder gar keine Medikamente braucht oder weniger Medikamente braucht und den Zucker damit trotzdem gut eingestellt hat.
Generell mal die Frage, was ist Diabetes eigentlich? Den Begriff kennt jeder. Ich als Laie sage, ich habe immer irgendwie so im Hinterkopf, da hat man zu viel oder zu wenig Zucker im Körper. Was ist das genau?
Also Diabetes heißt eigentlich, man hat zu viel Zucker im Körper. Und der Zuckerhaushalt wird im Wesentlichen, es gibt zwar auch andere Hormone, aber das wesentliche Hormon, was da eine Rolle spielt, ist das Insulin. Das wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und führt dazu, dass der Zucker in die Zellen eingeschleust wird. Und es gibt grundsätzlich zwei Arten von Diabetes. Die eine Art ist der, da wird dieses Insulin nicht mehr ausreichend gebildet und es ist zu wenig Insulin da und damit steigt der Blutzuckerspiegel im Blut an. Das ist aber die seltenere Form. Sowas gibt es tatsächlich, das sind meistens die jüngeren Patienten. Also wenn ein Kind schon Diabetes hat, dann ist es meistens so eine Insulinmangeldiabetes. Die allermeisten Diabetesfälle im Älteren, im späteren Alter, sind dadurch bedingt, dass zwar genug Insulin da ist, aber eine gewisse Insulinresistenz vorhanden ist. Das heißt, das Insulin wirkt nicht mehr so richtig. Es wird sogar zum Teil viel zu viel Insulin ausgeschüttet, aber es führt dazu, dass der Blutzucker eben nicht oder dass der Zucker eben nicht in die Zellen aufgenommen wird, sondern im Blut verbleibt und damit ein zu hoher Blutzuckerspiegel da ist.
Wie entsteht Diabetes? Als Kinder ist uns immer gesagt worden, nicht zu viel Süßigkeiten essen, weil sonst kriegst du irgendwann mal Diabetes. Ist es tatsächlich so?
Nein, es ist nicht so. Also normalerweise kann die Bauchspeicheldrüse den Bedarf an Insulin entsprechend anpassen. Das ist nicht das Thema. Aber so diese allgemeinen Lebensumstände, sich zu wenig bewegen, Übergewicht, das ist so die Voraussetzung, dass ich, man kann das Ganze auch zusammenfassen oder nennt das Ganze metabolisches Syndrom. Da funktioniert der ganze Stoffwechsel nicht mehr ganz normal und diese Übergewichtigen, das ist fast immer eine Insulinresistenz, die sich da entwickelt, weil einfach genug Insulin da ist, aber das Insulin nicht mehr da angreifen kann, wo es eigentlich nicht angreifen soll.
Inwiefern ist Diabetes ein Risikofaktor für Herzerkrankungen?
Das ist ganz ähnlich wie beim hohen Blutdruck. Also die Zuckerkrankheit ist ein ganz wesentlicher Faktor, die Gefäße zu schädigen. Und wahrscheinlich sogar einer der schlimmsten. Wenn jemand zuckerkrank ist, dann ist das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu kriegen, enorm hoch. Man muss es immer sehr ernst nehmen und es kommt noch ein Faktor dazu. Diese Zuckerkrankheit, der Diabetes, schädigt nicht nur die Gefäße, sondern er schädigt auch die Nerven. Und das spürt man zunächst nicht unbedingt, aber die Nerven verlieren so ein bisschen ihre Empfindlichkeit. Das heißt, der Zuckerkranke, der hat nicht mehr so dieses Schmerzempfinden wie der normale Mensch oder der normale Patient, Das heißt, was das so an Warnsignalen gibt vorm Herzinfarkt oder bei einer Durchblutungsstörung am Herzen, dass man nämlich einen Druck auf der Brust kriegt, dass man unter Belastung so ein Engegefühl bekommt, das hat der Diabetiker oft nicht, weil die Empfindlichkeit der Nerven nicht mehr so da ist. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen komplizierter und noch ein bisschen schwieriger. Das heißt, Patienten, die zuckerkrank sind, die sollte man schon sich sehr genau angucken, ob da nicht eine schwere Gefäßerkrankung bereits vorhanden ist, die bisher so nicht aufgefallen ist und die dann halt auch zum Herzinfarkt oder zu anderen Gefäßproblemen führen kann.
Diabetes kann gut behandelt werden, das weiß man mittlerweile. Diabetiker können auch ein weitgehend normales Leben führen. Inwiefern gibt es die Möglichkeit, Diabetes zu heilen? Ist man da mittlerweile schon weitergekommen, sage ich jetzt einmal?
Naja, heilen in dem Sinne wird in der Regel nicht möglich sein. Wobei man sich nicht wundern darf, was für tolle Ergebnisse man dadurch erzielen kann, wenn man bei jemandem, der sehr übergewichtig ist, tatsächlich erfolgreich ist, dieses Gewicht erheblich zu reduzieren und vielleicht auf ein Normalgewicht runterzukriegen. Aber ich sage Ihnen auch, das sind so Erfolge, die man eigentlich extrem selten sieht. In der Regel ist es so, die Änderung der Lebensumstände ist so das Allerschwierigste, was man so erreichen kann. Und deswegen versucht man sich halt mit Medikamenten da über Wasser zu halten. Und mit Medikamenten kann man Diabetes sicher nicht heilen, aber man kann ihn trotzdem so gut einstellen, dass das Risiko dieser Erkrankung zumindest minimiert wird. Auch das gelingt ganz häufig nicht, weil natürlich auch eine Zuckerkrankheit merkt man erstmal nicht, außer der Blutzucker ist extrem hoch oder er wird jetzt durch Medikamente oder Insulin extrem weit runtergesenkt. Ansonsten merken Sie von dem Zucker erstmal ganz viel nicht. Und trotzdem schwelt dieses Problem, dass ständig die Gefäße geschädigt werden, auch die Nerven geschädigt werden, natürlich vor sich hin.
Dankeschön. Der Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein und an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Professor Dr. Werner Mooshage, zu den großen Risikofaktoren für das Herz, Bluthochdruck und Diabetes. Gleich sprechen wir über das Cholesterin. Außerdem geht es darum, welche Auswirkungen auf das Herz beispielsweise Stress in der Arbeit haben kann. Herz unter Stress, das ist das Thema der heutigen Medizin-Talk-Sendung auf der Bayernwelle. Ich bin Christoph Grabner und meine Gäste sind der Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein und an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Professor Dr. Werner Mooshage, und der Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein, Dr. Alexander Galland. Mit Ihnen spreche ich über die größten Risikofaktoren fürs Herz. Dazu gehört auch das Cholesterin. Herr Professor Mooshage, was ist denn Cholesterin überhaupt?
Ja, Cholesterin ist ein Blutfett, was teilweise aus der Nahrung oder regelmäßig aus der Nahrung aufgenommen wird, aber auch vom Körper selber gebildet werden kann. Und es ist auch ein Blutfett, was natürlich gebraucht wird im Körper, sonst wird es weder gebildet noch aufgenommen werden. Es wird gebraucht für alle möglichen Hormone zum Substituieren. Aber es hat sich im Laufe der Evolution bei Menschen einfach gezeigt, dass dieser Cholesterinwert immer ein bisschen weiter angestiegen ist, so im Schnitt. Nicht bei jedem, das ist letztlich erblich bedingt. Und es gibt verschiedene Cholesterine, die man auch unterscheiden kann, jetzt chemisch, wie sie zusammengesetzt sind. Sie sind an Trägersubstanzen gebunden. Und es gibt ein Cholesterin, was man als schlechtes Cholesterin bezeichnet, das ist das LDL-Cholesterin. Das ist letztlich das Cholesterin, wenn Sie so wollen, ein bisschen vereinfachter ausgedrückt, was in der Leber gebildet wird und dann in die Gefäße transportiert wird und dort abgelagert wird. Und das ist auch genau das Problem vom Cholesterin. Es wird in den Gefäßen abgelagert, es lagert sich in der Gefäßwand an und gibt dann so weiche Polsterchen, die in der Gefäßwand da sind, die dann aber auch mal aufplatzen können und damit zu einer Anlagerung von Blutplättchen führen kann und damit zum Gefäßverschluss, was dann letztlich die Voraussetzung ist, dass sich ein Herzinfarkt bilden kann.
Im Zusammenhang mit Cholesterin wird ja auch immer wieder vom Cholesterinspiegel gesprochen und da auch vom normalen und vom erhöhten Cholesterinspiegel. Ab wann ist denn eine solche Cholesterinspiegel erhöht?
Ja, da gibt es viel Unwissenheit tatsächlich und es ist auch gar nicht so ganz einfach, weil die Cholesterinspiegel tatsächlich ganz unterschiedlich sind in der Bevölkerung. Man weiß aber zum Beispiel, dass Urmenschen oder auch Affen, also Primaten, von Haus aus einen sehr, sehr niedrigen Cholesterinspiegel haben. Die haben ein LDL-Cholesterin unter 70. Und das ist wahrscheinlich, und die bekommen nie einen Herzinfarkt oder auch ganz selten einen Schlaganfall, außer durch andere Gründe. Das ist wahrscheinlich ein Cholesterinwert, der extrem günstig ist. Ich hatte vorhin gesagt, dass im Laufe der Evolution sich der Cholesterinspiegel bei den meisten Menschen deutlich erhöht hat. Also viele Patienten, die wir sehen, haben eine LDL-Cholesterin, der dann liegt dann weit über 200. Das ist sicher zu viel. Und entsprechend gibt es Empfehlungen der europäischen Gesellschaften, wie hoch so ein Cholesterinwert jetzt eigentlich sein sollte. Und das Ganze so ein bisschen vereinfacht zusammengefasst, schaut so aus: Wenn jemand keinen zusätzlichen Risikofaktor hat und noch nie einen Schlaganfall gehabt hat und noch nie einen Herzinfarkt gehabt hat, dann sollte das schlechte Cholesterin unter 160 sein, was die meisten Menschen auch von Haus aus haben, aber eben nicht alle. Wenn ein zusätzlicher Faktor dazu kommt, dann sollte, also zum Beispiel ein hoher Blutdruck oder ein Diabetes, dann wird man sogar noch strenger sein, dann sollte der schlechte Cholesterinwert, der LDL-Cholesterinwert, unter 130 sein. Und wenn ein hohes Risiko vorliegt, also eine Zuckerkrankheit, die bereits recht ausgeprägt ist oder mehrere Risikofaktoren oder man bereits nachgewiesen hat, dass an den Gefäßen Veränderungen da sind, dann sollte dieser LDL-Cholesterinwert unter 100 sein. Und wenn es bereits zum Ereignis gekommen ist, das heißt, der Patient hat zum Beispiel einen Stent gebraucht bei uns in der Kardiologie oder er hat schon mal einen Herzinfarkt entwickelt, dann muss das schlechte Cholesterin unter 70 abgesenkt werden. Also es ist ganz differenziert von den Empfehlungen her, aber grundsätzlich sollte eigentlich keiner mehr einen LDL-Wert über 160 haben.
Ich kann mir vorstellen, diese erhöhten Werte haben, wie bei Bluthochdruck, wie bei Diabetes, auch sehr viel mit den persönlichen Lebensumständen zu tun, wie man sich ernährt, auch Gewicht etc. Wird wahrscheinlich wie beim Bluthochdruck und bei Diabetes sein, oder?
Nein, da muss ich Ihnen leider widersprechen. Da ist jetzt es ein bisschen anders. Ich hatte vorhin auch gesagt, das Cholesterin wird zwar teilweise über die Nahrung aufgenommen, aber zum größten Teil im Körper selber immer wieder gebildet aus verschiedenen Baustoffen. Und einen Cholesterinwert abzusenken über die Ernährung oder über eine Gewichtsreduktion gelingt in der Regel nicht. Was Sie da erreichen können an Absenkung, selbst wenn Sie sich vollständig cholesterinfrei ernähren, ist maximal eine Absenkung des LDL-Cholesterinwerts von so 10, 15, vielleicht 20%. Das ist aber nicht sehr viel. Das heißt, beim 200er der LDL kommen Sie vielleicht, wenn Sie um 20% runterkommen, sind Sie vielleicht gerade bei den 160, aber mehr können Sie da nicht erreichen. Und die Cholesterinwerte im einzelnen Patienten sind in diesem Patienten genetisch bedingt. Das heißt, sie kommen von diesem Wert ganz schlecht rauf oder runter. Ein bisschen geht mit Ernährung, aber nicht sehr viel.
Das heißt dann praktisch, dass man hier dann mit Medikamenten arbeiten muss, oder?
Richtig. Spätestens dann, wenn tatsächlich ein Ereignis eingetreten ist oder wenn hohes Risiko da ist, sollte man versuchen, diese Cholesterinwerte mit Medikamenten zu drücken. In dem Bereich, wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, wie die Leitlinien das auch empfehlen. Das funktioniert sehr gut. Und es funktioniert nicht in dem Sinne nur gut, dass der Cholesterinwert gesenkt wird, sondern es gibt inzwischen Studien an Zehntausenden von Patienten, die gezeigt haben, wenn es gelingt, diese Cholesterinwerte in den Zielbereich zu drücken, dann wird damit auch die Prognose verbessert. Das heißt, es wären alle Ereignisse, die mit dem Cholesterin zusammenhängen können, Herzinfarkte, akute Koronarsyndrome, Stentimplantationen, Schlaganfälle, deutlich reduziert und zwar nicht nur deutlich, sondern ganz massiv, je nachdem, von welchem Ausgangsrisiko Sie natürlich ausgehen.
Das Thema der heutigen Sendung lautet Herz unter Stress und da kommen wir jetzt auch zu diesem Stressthema und da darf ich jetzt gleich weitergeben an den Herrn Dr. Galland. Wieso ist denn Stress so gefährlich fürs Herz?
Also Stress grundsätzlich ist überhaupt nicht gefährlich fürs Herz. Wir hatten das ja auch schon am Anfang gehört, dass unser Herz ja eine Hochleistungsmaschine ist und Stress ist ja nun auch eine Form von Hochleistung für den Körper. Der Begriff Stress stammt zum Beispiel aus dem Maschinenbau und bezeichnet den Druck auf Körper. Und er wurde dann 1936 auch in die Medizin übertragen von einem Psychologen aus den USA, dem Herrn Hans Selye. Und letztendlich bedeutet es auch, dass sozusagen Faktoren aus der Umwelt auf uns als Körper sozusagen einwirken und zu Veränderungen führen. Der Stress fürs Herz ist grundsätzlich nicht schädlich. Die Frage ist nur, wie viel Stress, wie lange tritt dieser Stress auf und wie kann er wieder abgebaut werden? Das sind eigentlich die interessanten Fragen. Stress grundsätzlich ist nicht schädlich fürs Herz.
Nichtsdestotrotz, wenn es zu viel wird, dann kann es schädlich werden. Stress kann man ja eigentlich nicht messen, oder?
Stress messen kann man nicht. Es gibt dafür keine Messskala. Das ist ein sehr individuelles Empfinden. Was für den einen schon Stress ist, kann für den anderen sozusagen der ganz normale Zustand sein. Man stellt sich das im Prinzip so vor, dass Stress beziehungsweise Faktoren von außen auf uns als Mensch wirken, zum Beispiel eine Mutter, die in der Küche steht, das Telefon bimmelt, die Kinder kommen, der eine Kind möchte schon zum Musikunterricht, das andere Kind ist gerade krank und das führt durchaus zu Stress. Stress ist sozusagen, unser Körper wird auf Hochleistung programmiert, der Blutdruck wird erhöht, es wird vermehrt Blutzucker freigestellt aus den Speichern des Körpers, um ihn auf Hochleistung zu bekommen. Und zusätzlich wird die Herzfrequenz erhöht, auch die Aufmerksamkeit wird sehr stark erhöht, sodass wir sozusagen eine Situation besser meistern können. Im Grunde stellt der Stress erst einmal Energie zur Verfügung, um Situationen, die anstrengend für den Körper sein können, zu meistern. Dass dies im heutigen Leben im Vergleich zu früher anders stattfindet. Früher war es Stress sozusagen, wenn wir durch die Wälder gezogen sind und der Bär uns gegenüberstand. Diese Situation finden wir heutzutage nicht mehr. Stress findet jetzt zum Beispiel auch im Arbeitsleben statt, dadurch, dass ständig das Telefon geht, der Chefarzt ruft oder Notfälle reinkommen oder Unterlagen dringend fertig gemacht werden oder. Jeder Mensch hat da persönliche Faktoren, die bei ihm zu Stress führen. Und insofern ist der Stress individuell zu bestimmen. Und wenn jemand sagt, er fühlt sich gestresst, also überfordert, dann ist das zu viel. Wenn jemand sagt, ich mag das und das Telefon, wenn 10-mal in der Viertelstunde bimmelt, das ist super, das macht mir richtig Spaß und Freude, mag das in dem Sinne auch Stress sein, aber es ist in dem für den Einzelnen ein positiver Stress. Also Eustress bezeichnet zum Beispiel den positiven Stress und Distress ist sozusagen der negative Stress. Aber das ist keine Skala für jemanden, wo man das von vornherein sagen kann, das ist Stress.
Heißt also, ab und zu Stress schadet dem Körper nicht, aber wenn es dann zum Dauerzustand wird und wenn man selber nicht mehr damit fertig wird, dann kann es den Körper schädigen. Wie wirkt sich das dann aus?
Also ganz wichtig, wie Sie gerade gesagt haben, wenn Stress kein Ende mehr findet, dann nimmt man den Stress auch oft mit nach Hause. Und Stresssituationen, die nicht einer Entspannung dann auch sozusagen folgen und damit, sage ich mal, wieder ins Normale überführt werden, können vor allem zu Schlafstörungen führen. Oft ist es so, dass die Betroffenen nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, immer wieder aufwachen und ihre Probleme oder ihre Stresssituationen sozusagen im Schlaf weiterlaufen. Und wenn das so ist, ist auch der Blutdruck erhöht. Es kann eben mehr vermehrt Zucker freigesetzt werden. Es kann auch die Herzfrequenz hoch sein und das ist eben dann auf Dauer, so wie auch ein dauerhaft erhöhter Blutdruck zu Schäden führt, führt dies letztendlich auch zum Beispiel durch die dauerhafte Erhöhung des Blutdruckes zu Schädigungen. Zusätzlich ist es so, dass wir uns selber zum Teil auch erschöpft fühlen und uns versuchen zu entspannen durch, sage ich mal, falsches Verhalten. Ich sage mal die Entspannungszigarette, die aus meiner Sicht völlig Fehlverhalten darstellt, oder auch der Griff zum beruhigenden Alkohol, der dann auch letztendlich in seiner Extremform durchaus zu einer Alkoholabhängigkeit führen kann, können Fehlverhalten sein, die aus dieser Situation heraus resultieren. Zusätzlich ist es so, dass auch eine Form von Dauerstress, die eben nicht aufhört oder nicht adäquat durch Entspannungstechniken wieder abgebaut werden kann, zur Immunschwäche führen kann, wobei es da keine genauen Daten oder Zahlen dazu gibt. Aber jeder kennt das vielleicht selber, wenn Situationen lang anhaltend sehr anstrengend waren, dass man zum Beispiel so einen Lippenherpes, so ein Lippenbläschen, Fieberbläschen bekommen kann, was als Zeichen einer Immunschwäche zu deuten ist.
Gibt es da auch Risikogruppen, also meinetwegen diese typischen Manager, die 70 Stunden in der Woche arbeiten, oder sind es dann eher die Angestellten, die dann permanent Druck vom Chef bekommen? Wie muss man sich das vorstellen?
Direkt Risikogruppen kann man nicht identifizieren. Das ist ein sehr persönliches Empfinden von Stress. Es gibt Persönlichkeiten, die brauchen Stress. Für die ist Stress ganz normal. Die rennen von einem Projekt zum anderen. Für die ist das positiv. Die empfinden das auch nicht als Stress. Und die sind am Abend auch dann zufrieden und haben auch keine negativen Symptome wie eben Schlafstörungen, hohen Blutdruck oder andere emotionale Probleme. Und das hat mit einer Personengruppe oder Risikogruppe überhaupt nichts zu tun, sondern ist sehr individuell. Man könnte sagen, jeder ist anders. Und letztendlich beruht, soweit das die Wissenschaftler herausbekommen hat, dieses Empfinden, was ist Stress und was ist nicht Stress, mit den frühkindlichen Erfahrungen, die man gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man als kleines Kind immer sehr positiv gelobt worden ist, wenn man was getan hat, kann das im Alter dann, im Erwachsenenalter sich auch positiv aufwirken, wobei es da nicht ganz klar ist, was im Einzelnen dabei eine Rolle spielt.
Wenn jetzt jemand bei sich diese typischen Symptome feststellt, zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, über Wochen hin Schlaflosigkeit etc., was würden Sie demjenigen raten?
Also es gibt verschiedene Stressbewältigungstherapien, wie man zum Beispiel in einer akuten Situation sich ganz gut aus diesem Stress herausholen kann. Ich würde jetzt mal hier so das ganz klassische Beispiel eines Autostaus, in dem man geraten ist und zum Beispiel einen Termin in einer halben Stunde hätte, anführen. Hier hilft es sich sozusagen von dieser aktuellen Situation so ein bisschen zu distanzieren und sich einfach zu fragen, was kann ich denn an dieser Situation ändern? In der Regel kann man nichts ändern. Das Auto steht im Stau, man kann die Autobahn nicht verlassen. Also warum muss ich mich jetzt so aufregen? Natürlich ist es sehr ärgerlich, dass man diesen Termin versäumt, der vielleicht auch wichtig war, aber man kann die Situation nicht ändern und es lohnt sich eigentlich nicht, seine Energie jetzt in Hupen, schnelles Spurwechseln, Blinken, dem Vordermann auffahren, bis es nicht mehr geht, irgendwie Energien hineinzutun, sondern es reicht auch, wenn man einfach jetzt die Situation so hinnimmt und versucht einfach innerlich zu distanzieren und zu entspannen. Das ist so eine Akutsituation. Wenn es zu Dauerstresssituationen kommt, sei es durch eine berufliche Belastung, dann kann es durchaus auch helfen, mit dem Chefarzt oder mit dem Chef zu sprechen oder auch sich selber klar zu machen, muss ich das alles machen, muss ich es persönlich machen, kann es jemand anderes machen, also kann ich zum Beispiel Dinge abgeben, muss ich alle Dinge machen, kann nicht auch das eine oder andere vielleicht mal liegen bleiben, was je nach Persönlichkeit durchaus auch mal jemandem sehr schwer fallen kann. Das sind Dinge, die man lernen kann, die man auch in Stressbewältigungsseminaren vielleicht erlernen kann. Oder es ist auch möglich, diesen Stresssituationen sich zu entziehen. Eine monotone Arbeit kann übrigens auch sehr stressig sein. Wenn jemand immer dasselbe macht, ist das unbefriedigend. Das kann für den Einzelnen auch eine sehr große Stresssituation darstellen. Auch hier, wie gesagt, ist es möglich, berufsbegleitend, wenn das im Beruf ist, oder mit dem Betriebsrat zu sprechen. Es kann sein, dass man diesen Situationen auch gar nicht ausweichen kann. Dann kann es auch durchaus mal sein, dass man im Arbeitsplatz mal wechseln, überlegen sollte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die individuell sind. Das kann man mit sich selber ausmachen, indem man nur mit sich selber Gespräche führt. Man kann auch mal einen Hausarzt diesbezüglich ansprechen, aber auch die Familie, der Lebenspartner, Freunde sind aus meiner Sicht sehr wichtige Ansprechpartner, die mal den Blick von außen sozusagen auf meine Probleme lenken können.
Jetzt ist es ja so, Sie persönlich als Arzt haben vermutlich nicht den stressfreiesten Beruf. Also diese typische 40-Stunden-Woche wird es hier am Klinikum Traunstein vermutlich auch nicht geben. Wie beugen Sie persönlich vor?
Ist nicht so ganz einfach. Auch wir Ärzte müssen immer wieder in uns sozusagen hineinhorchen und Situationen versuchen zu erkennen, die uns auf Dauer sozusagen in eine Stresssituation führen. Und versuchen dann durch Stressbewältigung, aktive Pausen oder auch verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel Meditation, autogenes Training, Sport am Abend, abendlicher Spaziergang. Herr Professor Mosart hat es auch schon erwähnt, dass das auch andere gesundheitsfördernde Situationen darstellt, versuchen wir diesen Stresssituationen Entspannung folgen zu lassen. Stress grundsätzlich ist nicht schädlich, Dauerstress, wenn nicht Entspannungen folgen, können zu eben gesundheitlichen Schäden führen, wie ich sie vorhin erwähnte.
Fassen wir zusammen, Herr Dr. Moshage, für Herzerkrankungen gibt es einige Ursachen, vor allem Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin und Stress. Können Herzerkrankungen damit immer mehr auf die heutige Überflussgesellschaft auch so ein bisschen zurückgeführt werden?
Ohne Zweifel. ganz sicher. Die Grundvoraussetzung, dass die Patienten Übergewicht entwickeln, weniger körperliche Aktivität zeigen, das sind die ganz wesentlichen Gründe, warum sich heute diese atherosklerotischen Veränderungen im Körper ganz erheblich verbreitet haben und damit auch die Infarktraten, die Schlaganfallraten nur sehr schwer reduziert werden können. Die Voraussetzung wäre eigentlich hier eine sehr viel konsequentere Prophylaxe, in welcher Form auch immer, im Wesentlichen dadurch, dass die Leute sich mehr bewegen, dass sie weniger Übergewicht entwickeln und dass die Risikofaktoren da entsprechend reduziert werden. Gucken Sie nach USA, wo das ja noch viel extremer ist, und gucken Sie, was dann passiert. Die Patienten kriegen ihren Schlaganfall, sie kriegen ihren Herzinfarkt, und man braucht sich dann auch nicht wundern.
Jetzt ist es natürlich relativ leicht gesagt, Sie müssen Ihr Übergewicht reduzieren, Sie müssen mehr Sport machen, Sie sollten sich gesünder ernähren. Wie reagieren denn die Patienten darauf, wenn sie mit diesen Vorschlägen, mit diesen Ideen auf Sie zukommen?
Also so eine Lebensstiländerung ist das Schwierigste überhaupt, das muss man ganz klar sagen. Es ist schon, ich bin selber kein Raucher, habe auch nie geraucht, aber es ist schon, glaube ich, furchtbar schwierig, allein die Tatsache, mit dem Rauchen mal aufzuhören, obwohl man mit das Stoppen des Rauchens einen ganz erheblichen positiven Effekt erzielen kann. Aber allein so einfache Maßnahmen sind schon ganz schwer umzusetzen. Und Lebensstiländerungen, die dann darüber hinausgehen, sodass man also eine körperliche Aktivität regelmäßig aufnimmt und dass man versucht, das Gewicht runterzugehen, zu nehmen, das geht schon. Das geht ganz prima. Das ist wie mit dem Rauchen. Manche sagen, ich habe schon 100 Mal mit dem Rauchen aufgehört, das ist überhaupt kein Problem. Aber man fällt halt ganz schnell auch wieder zurück an die normalen Lebensumstände. Und dann geht das Gewicht halt wieder hoch und dann bewegt man sich halt wieder nicht mehr. Und dann ist der ganze schöne Effekt, den man da mal über ein paar Wochen vielleicht erreicht hat, der ist dann dahin. Und das ist genau das Problem, sich wirklich komplett umzustellen. Und ich sage Ihnen aus Erfahrung, das gelingt den allerwenigsten. Und deswegen müssen wir halt mit Medikamenten nachhelfen. Aber eigentlich müsste der Ansatz schon anderer sein. Und der Ansatz mit Medikamenten bei Patienten, die bereits schon mal eine Krankheit, also einen Herzinfarkt oder ein Ereignis hatten, da geht sowieso nichts dran vorbei. Aber die Prophylaxe, nämlich jungen Leuten beizubringen, die sollen mit dem Rauchen erst gar nicht anfangen, sie sollen sich regelmäßig bewegen. Sie sollen ab und zu mal ihren Blutdruck messen lassen und vielleicht irgendwann mal eine Bestimmung von ihren Cholesterinwerten machen lassen. Da müsste das Ganze eigentlich ansetzen. Und dann könnte man vielleicht tatsächlich erreichen, dass es gar nicht mehr zu so einer häufigen Anzahl an Infarkten oder Schlaganfällen kommt.
Herr Dr. Garland, jetzt haben wir gerade gehört, wichtig ist eine Änderung des Lebensumfeldes, des eigenen Lebens, teilweise der Ernährung, dass man Rauchen aufhört. Das Ganze ist natürlich nicht ganz einfach. Was würden Sie denn raten, um da wirklich auch erfolgreich zu sein?
Ja, das gilt jetzt im Prinzip für alle Situationen. Wir hatten ja über Diabetes, über hohen Blutdruck, Cholesterinwerte und auch über Stresssituationen gesprochen. Ich persönlich finde, es ist immer sehr schwierig, wenn jemand Einzelnes versucht, sich aus diesem Kreis zu befreien. Es ist viel einfacher, wenn man das gemeinsam versucht. Also wenn der Lebenspartner, die Lebenspartnerin versucht, in ähnlicher Weise einzuwirken. Wenn es zum Beispiel ums Rauchen geht, dass es dann eben sagt, ja, warum fängst du jetzt wieder an zu rauchen? Ja, ich wollte doch gar nicht anfangen. Also es ist viel einfacher, auch erinnert zu werden. Das ist jetzt, sage ich mal, in der Familie. Noch besser ist es aus meiner Sicht, wenn sich Gruppen bilden. Wenn zum Beispiel Sie mit Freunden anfangen, wieder Fahrrad zu fahren, insbesondere die elektrischen Fahrräder, die es jetzt auf dem Markt gibt, haben viele Patienten wieder dazu gebracht, sich zu bewegen. Und das macht auch richtig Spaß in der Gruppe. Oder Mannschaftssportarten, die einfacher sozusagen zum Beispiel Bogenschießen oder anderes, Nordic Walking gemeinsam zu machen in der Gruppe, kann viele Patienten sehr stark motivieren, gemeinsam Dinge und Lebensstiländerungen durchzuführen. Auch die Selbsthilfegruppen zum Beispiel, in der Kardiologie gibt es ja die koronare Herzsportgruppe, können da sehr große Gemeinschaften bilden und die Patienten kommen dann viel häufiger auch in diese Lebensstiländerungen und erhalten diese, was sehr schwierig sein kann, das zu erhalten. Wechsel geht, gelingt oft gut, gelingt auch oft über Monate, aber irgendwann fällt man doch wieder in sein altes Schema zurück. Und in diesen Selbsthilfegruppen, Gemeinschaftsgruppen, Gruppen zum Beispiel beim Tanzen, Gruppen beim Musizieren, das kann viel Rückhalt geben und dann doch dazu führen, dass es diese Lebensstiländerung gelingt.
Dankeschön meinen Gästen von heute, Professor Dr. Werner Mooshage und Dr. Alexander Galland. Das ist ja auch schon wieder gewesen, der letzte Medizintalk in diesem Jahr. Wie immer können Sie die Sendung auch dieses Mal wieder nachhören, und zwar auf der Internetseite der Kliniken Südostbayern AG. Das wär's von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut.